Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen beim Podcast Einfach unterrichten vom Friedrich Verlag mit Veronika Obermeier vom Institut für Digitales Lernen. Bei uns steht heute das Thema Kurzprosa im Mittelpunkt. Dazu gibt es auch eine Ausgabe von Deutsch 5 bis 10. Und die Herausgeberin Jana Mikota von der Universität Siegen ist heute mein Gast in diesem Podcast. Hallo Jana, schön dich da zu haben.
Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Kurzprosa begegnet uns ja in jeder Jahrgangsstufe und in ganz vielen Formen. Also du hast da mal aufgelistet als Schwank, Anekdote, Witz, Kalendergeschichte, Fabel, Parabel, Sage, Legende, Märchen, Kurzgeschichten sowie Kürzestgeschichten. Das ist ja echt eine ganze Menge. Und wir kommen ja im Klassenzimmer immer dazu, dass wir dann die Vorschläge aus den Büchern haben, aber oft gern auch mal was Neues machen möchten. Passiert denn da momentan viel in der Forschung mit neuen Impulsen?
Also in der Forschung ist es tatsächlich weniger. Das hat mich überrascht, als ich das Heft angenommen habe. Also ich hatte ein Seminar im letzten Sommersemester zu Kurzgeschichten gemacht und das hat den Studierenden, glaube ich, auch viel Freude gemacht, weil sie mussten nur kurze Texte lesen und nicht ganze Bücher wie sonst. Und wir haben auch ganz viel didaktisches Material versucht, auch daran zu arbeiten, haben aber festgestellt, dass es eben wenig in der Forschung gibt. Also vor allem für Kurzgeschichten, die für jüngere LeserInnen sind, also 5. bis 10. Schuljahr, die fernab der fast schon kanonisierten Kurzgeschichten sind. Die Nachkriegskurzgeschichte ist ja nach wie vor sehr beliebt in der Schule. Die kannten die Studierenden auch. Und dann habe ich aber versucht, eben mit denen andere Kurzgeschichten zu lesen und die Chancen von Kurzgeschichten für den Unterricht zu entfalten, zu diskutieren. Und so kam das Heft eigentlich auch zustande, weil eine der Herausgeberinnen der Reihe, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt, hat mich dann gefragt, ob man nicht etwas zu Kurz- und Kürzestgeschichten machen könnte. Und zwar wirklich zu geschriebenen Kurz- und nicht zu digitalen oder die im Internet in irgendwelchen diversen Foren zu finden sind, sondern wirklich in Printmedien.
Deine Beobachtung deckt sich auch mit dem, was ich so erlebe, wenn wir Kurzgeschichten gerade so in der 7. bis 9. oder 10. Klasse behandeln, sind häufig wirklich die kanonisierten Geschichten, die aber auch häufig sehr weit weg sind von der Lebenswelt unserer Leserinnen und Leser. Und wenn man da Neues sucht, dann findet man eigentlich keine wirklich guten Impulse. Darum bin ich sehr dankbar, dass wir heute darüber sprechen dürfen. Und jetzt fangen wir auch mal an. Die Kurz- und Kürzestgeschichte. Was muss ich denn als Lehrkraft eigentlich über diese beiden Formen wissen?
Man kann sich mit der Geschichte der Kurzgeschichte also auseinandersetzen. Man kann sozusagen in die 20er, 30er Jahre hineingehen. Wir können aber auch in die 40er, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Da kam ja die sogenannte Short Story nach Westdeutschland und wurde entdeckt, wurde auch von deutschsprachigen AutorInnen geschrieben. Und man kann das also historisch entfalten, wir können uns aber auch mit dem Gegenstand beschäftigen und überlegen, was zeichnet diesen Gegenstand aus. Und da wird es natürlich ganz spannend. Es ist eine Alltagsnähe, die wir finden. Die finden wir auch in den aktuellen Kurzgeschichten für jüngere oder für jugendliche Leserinnen. Vor allem moderne Erzähltechniken spielen sich dort wieder. Das heißt, die SchülerInnen werden eben auch in den kurzen Texten auch angeregt, sich mit neuen Erzähltechniken auseinanderzusetzen. Dazu gehört auch eine verdichtete Sprache. Das heißt, SchülerInnen lernen auch eine andere Sprache kennen. Sie erfahren eben, dass zwischen den Zeilen ganz viel zu entdecken gilt. Es ist der unmittelbare Anfang. Also eine Kurzgeschichte beginnt und endet auch offen. Das heißt, wir müssen auch über Unabschließbarkeit von Texten sprechen mit den SchülerInnen. Und die Konzentration auf ein bestimmtes Ereignis mit wenigen Figuren. Und diese Aspekte, die ich genannt habe oder Merkmale der Kurzgeschichte, zeigen ja auch nicht nur, dass Kurzgeschichten kurz sind, sondern dass sie möglicherweise auch für SchülerInnen gut geeignet sind, die nicht so gut lesen.
Also du hast gerade als Merkmale genannt die Lebensweltnähe sozusagen für unsere heutigen Leserinnen und Leser, eine verdichtete Sprache, die wir sehr gut untersuchen können, unmittelbarer Beginn und auch oft ein offenes Ende. Und dass die Kurzgeschichte eben ein Ereignis und wenige Figuren fokussiert. Was ist dann die Kürzestgeschichte?
Die Kürzestgeschichte ist noch kürzer, könnte ich jetzt sagen. Also das sind wirklich nur ganz wenig Zeilen und es gibt noch nicht mal wirklich eine Definition in der Forschung. Zumindest habe ich keine entdeckt. Das sind nur ganz, ganz wenig Zeilen. Ich habe mir das bei Heinz Janisch angeguckt und es sind so Gedanken, die aufblitzen. Gedanken, irritierende Momente, die aufblitzen, die nicht aufgelöst werden. Also jemand kommt nach Hause und das Feuer ist an. Und dann kriegt man sofort, ja, warum ist das Feuer an? Mhm. Und dann spielt das Kopfkino mit. Es gibt Kurzgeschichten in der Erwachsenenliteratur. Da ist die Überschrift, also der Titel der Kurzgeschichte, sagt eigentlich, eröffnet auch ein Kopfkino. Und dann kommen nur drei Zeilen. Die Frau geht Schuhe einkaufen, sie bezahlt Schuhe, Punkt. Aber der Titel sagt etwas anderes und dann hat man sofort so ein Kopfkino. Und das ist die Kürzesgeschichte. Ganz wenig Zeilen in ein Ereignis, das irritieren kann, das aber eben auch nicht irritieren kann, das aus dem Alltag genommen ist. Und dann muss man überlegen, wie geht man damit um.
Das klingt jetzt schon sehr attraktiv für Vertretungsstunden. Ich glaube, da werde ich mir ein paar so Geschichten zulegen und die dabei haben für den Fall des Falles.
Ja, also man kann so toll, also mit den Studierenden habe ich das ja gemacht und wir haben über eine Kürzesgeschichte von Heinz Janisch, die ist eigentlich für jüngere Kinder, aber wir haben fast 90 Minuten darüber gesprochen. Mhm. Die Sprache entdeckt, die Handlung versucht, die Fragestellung und das war, also das hätte ich nicht gedacht.
Jüngere Kinder ist gerade ein gutes Stichwort, die kurz Geschichte ist ja ursprünglich überhaupt nicht für Kinder oder Jugendliche gewesen, richtig?
Genau, es war für Erwachsene. Es wurde, also die Kurzgeschichten, die kanonisierten, tradierten, die sind eben auch nicht für Jugendliche, werden aber jetzt sozusagen als Schullektüre verwendet. Aber die Kurzgeschichten für Kinder oder das, was wir als Kurzgeschichte verstehen, mit den Merkmalen, entstanden erst im Laufe der 60er, 70er Jahre und markieren auch übrigens sehr schön die Veränderung der Kinder- und Jugendliteratur.
Inwiefern?
Also die Kinder- und Jugendliteratur hat sich ja verändert, was thematisch betrifft, was stilistisch betrifft, ästhetisch. Und das markiert auch die Kurzgeschichte. Also es gibt die Kurzgeschichte die Kurzgeschichtensammlung Die Grauen und die Grünen Felder oder Grüne und Graue Felder von Ursula Wölfel. Und da kann man sehr schön dann erkennen, wie plötzlich in die Kinderliteratur auch Probleme Eingang finden, die eben aus der Alltagswelt der Kinder sind, die aber bis dahin in der Kinder- und Jugendliteratur eine untergeordnete Rolle spielten. Also Arbeitslosigkeit beispielsweise. Und das ist ganz spannend, wie dann die Kurzgeschichte sozusagen diese Themen aufgenommen hat. Und dann hat sie sich weiterentwickelt, weil AutorInnen sie auch, glaube ich, gerne schreiben. Es ist nur schade, dass es in den Verlagen nicht so ein beliebtes Genre ist. Also Anthologien sind wahrscheinlich, verkaufen sich nicht so gut, ich weiß es nicht. Aber ich habe beobachtet, dass mittlerweile immer mehr kürzere Texte doch auf den Markt kommen. Und manche sind auch für den Schulunterricht gar nicht geeignet. Also das war für das Heft auch deutlich. Ich wollte das von Eva Rottmann nehmen, dieses fucking schön oder ähnlich, wie es heißt. Und das fand ich ganz spannend. Da geht es um Sexualität und die Entdeckung von Sexualität, Adoleszenz, die verschiedenen Formen von Sexualität. Und ich habe gedacht, das ist wunderbar für Jugendliche. Also es sollte wirklich in jeder Schul- und Klassenbibliothek vorrätig sein, diese Sammlung. Ich als Lehrerin, also ich würde mich das nie, also ich würde das noch nicht mal mit Studierenden besprechen, weil ich denke, das ist so nah sprachlich an der Welt der Jugendlichen, auch thematisch über homosexuelle Beziehung, erste Küsse, das alles wird dort auch, finde ich, also Eva Rottmann an der Sprache, die ist nah an den Jugendlichen, das finde ich schon faszinierend. Auch sehr verdichtet, aber gleichzeitig auch irritierend. Ich würde es nicht wagen im Unterricht, aber für Jugendliche ist es eins der Bücher, glaube ich, dass die lesen sollten.
Also schon mal ein Tipp für die Schulbibliothek. Ich würde ganz am Ende gerne noch ein paar Buchempfehlungen oder Sammlungsempfehlungen von dir bekommen. Aber jetzt erstmal zum konkreten Einsatz im Unterricht. Was macht denn die Kurzgeschichten oder Kürzesgeschichten so gewinnbringend für den Unterricht? Ein paar Sachen sind angeklungen. Vielleicht kannst du auch mal uns gleich ein paar Impulse geben, wie man das sozusagen wirklich in der Praxis einsetzen könnte.
Ja, die Kurzgeschichte enthält ja vieles, was Literatur ist. Also Unabschließbarkeit, Mehrdeutigkeit damit einhergehen, eine literarische Sprache, stilistische Mittel und so weiter. Aber auf so in der Kürze, und das ist natürlich für Jugendliche, die immer weniger lesen, die abgelenkt sind durch andere Medien, auch eine Chance, sie zum Lesen zu bringen, um ihr einfach zu zeigen, was Literatur kann. Das heißt, man kann das, was Spinner mit den 11 Aspekten meint, dort an den Kurzgeschichten sehr schön arbeiten. Man kann auch wunderbar Figuren besprechen. Man kann aber eben auch ins literarische Gespräch, man kann den Jugendlichen die Kurzgeschichte verteilen, sie können sie lesen und dann kann man anfangen, mit ihnen zu sprechen. Die Kürzestgeschichten eignen sich zum Beispiel zum Philosophieren, weil dort eben Begriffe auftauchen wie Heimat, Zuhause. Sie werden angerissen. Es gibt eben keine, also es kann ja auf manche Fragen gibt es einfach auch keine Antwort. Was ist Heimat? Ist ja sehr individuell. Das heißt, selbst SchülerInnen, hoffe ich oder denke ich, die bislang vielleicht wenig sich im Deutschunterricht beteiligt haben, weil sie Angst haben, dass sie das Falsche sagen, dass sie ja vielleicht auch über Literatur nicht sprechen können, bekommen so eine Chance, sich zu äußern.
Dieses philosophische Gespräch, das du gerade angesprochen hast, kannst du mir ganz kurz erklären, wie das im Unterricht sozusagen umgesetzt werden würde?
Das würde mit ganz vielen Fragen umgesetzt. Also man liest das und dann beginnt man auch Fragen zu stellen, die sehr offen formuliert sind. Also es sind jetzt keine Fragen, die geschlossen sind. Es sind tatsächlich keine Verständnisfragen. Also was hat jetzt Figur XY gesagt? Sondern es geht wirklich darum, dass man mit den Kindern in ein Gespräch kommt, dass man mit den Kindern letztendlich
zum Thema Heimat sich austauscht.
Genau, zum Heimat sich austauscht, die Gedanken, also die, das selbstständige Denken. Also ich glaube, das ist auch das selbstständige Denken, was mir so wichtig ist, dass man nicht das Gefühl hat, ich muss das sagen, was alle denken. Oder was man glaubt, dass alle denken, also die Studierenden sagen, fragen mich immer, was wollen sie hören?
Ja, oder eben, was die Lehrkraft hören will. Ich habe es mir auch gerade gedacht.
Ja, das wollte ich so nicht sagen. Aber also die Studierenden fragen mich auch immer, was möchten sie hören? Und dann sage ich, ja, ich möchte aber hören, was sie denken und nicht was, was ich weiß ja, was ich denke. Und das kann man sehr schön. Und dann fördert es natürlich also nicht nur das selbstständige Denken und die Entfaltung der Kreativität, sondern auch die Sprachentwicklung. Weil die Kinder lernen plötzlich, Gedanken zu formulieren. Und wenn man Kinder hat, denen vielleicht die Worte fehlen, weil das beobachten wir ja auch immer mehr, dass Kinder auch die nicht-migrantischen Hintergrund, die nicht Deutsch als Herkunftssprache haben, also Kinder auch mit Deutsch als Herkunftssprache haben, oftmals eben auch einen reduzierten Wortschatz. Das heißt, ihnen fehlt die Möglichkeit, sich zu artikulieren. Und ich glaube, in so einem Gespräch, das nicht darauf hinausläuft, richtig oder falsch, sondern einfach sich zu, also es ist auch kein Labern, das hört sich immer so an, als würde man labern, aber man labert nicht, sondern es geht dann darum, dass man tatsächlich auch seine Sprache findet, nach Wörtern sucht, man kann ja auch als Lehrkraft den Kindern auch Wortschatzkarten hinlegen, wenn man weiß ja, welche SchülerInnen wortarm sind, wortreich sind, um sie zu unterstützen, nicht zu deprimieren. Und man beobachtet das ja in literarischen Gesprächen oder auch in Vorlesegesprächen mit jüngeren Kindern sehr häufig, dass dann eben auch Kinder zu Wort sich melden, die bislang wenig gesagt haben. Und deswegen finde ich dieses Sprechen über Literatur, weil Literatur löst ja in uns allen was aus. Das ist ja, das sind ja auch Texte, die wir für das Leseheft, also in dem Deutschheft der Zeitschrift ausgesucht haben, ja auch Texte, die sehr viel auslösen. Also die nicht nur ein Kopfkino auslösen, sondern auch viele existenzielle Fragen uns nochmal stellen. Wie denke ich darüber nach? Und das ist natürlich etwas, was Kinder oder Jugendliche oder SchülerInnen in Zeiten wie diesen sehr brauchen, so das selbstständige Denken, reflektierende Denken.
Ich fand da ganz toll, ihr habt auch ein Modell zu einer Geschichte von Anne Frank, wo es um Freundschaft geht. An der anderen Stelle geht es eben um Heimat. Ich habe so den Eindruck, diese Kurzgeschichten können sowohl Impuls für ein Thema sein, als auch schon Sprachhilfe eigentlich.
Sie können sozusagen in ein Thema einleiten. Mir war die Kurzgeschichte von Anne Frank sehr wichtig. Also ich habe wirklich gesucht und deswegen ist das Leseheft, glaube ich, auch entstanden, weil ich dann viel zu viele Kurzgeschichten hatte und gedacht habe, oh, die möchte ich noch. Und dann hat der Grundlagenbeitrag auch noch Kurzgeschichten. Tat die Redaktion schon ein bisschen leid. Und mir war aber Anne Frank, weil A sind die nicht bekannt, die Kurzgeschichten. Also man weiß, dass Anne Frank das Tagebuch geschrieben hat, wobei ich immer mehr merke, dass auch Jugendlichen Anne Frank nicht mehr so bekannt ist, wie sie sein sollte. Und dann hat sie ja sehr literarische Texte geschrieben. Sie hat nicht nur das Hinterhaus beschrieben, sondern sie hat sich sehr viele Gedanken gemacht. Und die Geschichte, die wir ausgesucht haben, da geht es auch um Glück. Also wann empfindet man Glück? Und das fand ich so schön, als ich schreibe, ich empfand Glück, als ich nur aus dem Fenster geschaut habe oder als ich in den Himmel geschaut habe. Und das entfaltet sie. Und dann habe ich auch überlegt, dass man einfach selber auch nachdenken kann, wann geht es mir gut, wann empfinde und dann darüber sprechen und dann sich Anne Frank zu nähern. Also dass man so, also man lernt sozusagen Anne Frank von hinten kennen als Schriftstellerin und nicht als jemand, der ermordet wurde, also der in Vernichtungslager ermordet wurde und als das Gesicht der Shoah letztendlich gilt. Und das war mir wichtig, dass man sozusagen Jugend, also SchülerInnen an die Thematik NS-Zeit, Shoah anders heranführt.
Das eröffnet ja auch nochmal ganz neue Möglichkeiten. Wir können ja nicht nur Themen damit aufmachen und unsere Lernenden da heranführen, sondern auch ihnen eigentlich ein ganz neues Textwissen auch vermitteln, ja, weil es ja so viele unterschiedliche Formen gibt und so viel Deutungsoffenheit auch im Umgang mit diesen Kurzgeschichten. Wir hatten jetzt schon viele Impulse zum Nachdenken über Heimat oder über eben geschichtliche Ereignisse. Die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler hatten wir jetzt nur kurz angerissen. Da gibt es auch ein schönes Modell, das mir auch ein toller Impuls war für solche Kurzgeschichten, und zwar An und An. Kannst du kurz erklären, was da sozusagen auch an literarischer Arbeit möglich ist mit den verschiedenen Figuren?
Genau, es ist ja die Kurzgeschichte von Niels Mohl. Und Niels Mohl ist ja jemand, der versucht, sehr nah an der Alltagswelt der Kinder zu sein, der Jugendlichen zu sein. Und genau das nimmt er. Und es ist ja die, ist ja aber auch die Kurzgeschichte über das kindliche Ich, das mit seinem erwachsenen Ich zusammenspricht. Also was würde man sozusagen auch seinem erwachsenen Ich hinschauen? Und dann gibt es ja im Laufe der Geschichte, werden viele Hinweise gelegt, ob sich das bei der Frau wirklich um das Erwachsene Ich handelt oder eben nicht, dass man Gedankennamen kennt. Und da kann man sich auf so eine Spurensuche auch begegnen. Dass man letztendlich auch so Spuren sucht, genaues Lesen, das hatten wir auch noch gar nicht. Also das fordert Niels Mohl jetzt nicht heraus, aber das sind ja Fragen. Es ist eine Erscheinung aus der Zukunft, eine Zeitreisende, eine Projektion. Also man kann über diesen Text auch in dieser, also nicht nur die Figurenanalyse, sondern eben auch den Text so ergründen und genau lesen.
Und da kommt es dann auch zu einer Leseförderung, die uns die Kurz- und Kürzestgeschichten bieten, auch wenn unsere SchülerInnen da jetzt nicht so viel auf einmal lesen müssen. Das fand ich auch sehr charmant.
Ja, aber ich glaube auch, dass es lesefördernd ist, weil ich glaube immer noch, und da bin ich vielleicht naiv, aber ich glaube, dass sich das immer noch lohnt, Literatur zu lesen. Trotz der vielen neuen Medien, die wir haben und trotz der Verlockung, die uns die ganzen sozialen Medien bieten, bekommen Kinder, Jugendliche, wenn sie selber lesen, etwas mit, was sie in den ganzen sozialen Medien nicht mitbekommen. Und da ist meine Hoffnung, dass das dann über die Kurzgeschichte, dass sie diese Erfahrung machen, dass dort eben auch andere Fragen gestellt werden, auch mutigere Fragen vielleicht, die sie dann in den Reels und wie das alles heißt, in den sozialen Medien eben nicht erfahren.
Zumindest nicht in dieser Tiefe. Und dafür bedanke ich mich schon mal, weil das meinem eigenen Unterricht auch wirklich was bringen wird. Und möchte jetzt nochmal auf deine Sammlung verweisen. Am Ende der Ausgabe empfiehlst du ja noch ein paar Anthologien. Hast du denn einen großen Tipp, welches Buch sollte ich mir vielleicht am besten zulegen, wenn ich in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 gerne Kurz- und Kürzestgeschichten unterrichten möchte?
Also zum Unterrichten ist, also ich fand ja Heinz Janisch toll. Es ist, man hat immer das Gefühl, es ist ein Kinder. Für Grundschule ist es, finde ich, nicht. Also da bietet es sich ganz, ganz viel. Ähnlich ging es mir auch mit Sascha Stanisic. Das ist ja auch eher für Jüngere. Das ist ja als Vorlesebuch konzipiert. Aber da fand ich die Idee mit der Mehrsprachigkeit halt auch ganz spannend. Also es ist ja nicht eine Fantasiesprache, die dort teilweise auftritt, teilweise auch nicht. Und dass man eben darüber sprechen kann. Und dann gibt es eben, also was ich auch ganz toll fand, war die Anthologie Wer tanzt schon gern allein. Da dreht sich das um Demokratie und dort interpretieren eben verschiedene KünstlerInnen die Frage der Demokratie. Und es ist nicht so didaktisch, wie sich das jetzt anhört. Mhm. Es sind wirklich auch literarische Texte dabei. Aber auch da muss man bei den Kurzgeschichten, bei den Anthologien, also wenn sie sich um Themenblöcke, sind sie manchmal eben stark thematisch. Was fehlt, und das finde ich sehr schade, da erhoffe ich mir, dass jetzt einfach mehr kommt, sind migrantische Stimmen. Also da bewegt sich ja schon etwas in der erzählenden Literatur, also in den Großformen, in Romanen, Jugendromanen, in der Lyrik und in der Kurzprosa noch zu wenig. Da hatte ich ja die Sammlung Die Welt ist mein Zuhause, Geschichten von hier und anderswo. Das fand ich einen schönen Ansatz, dass man einfach Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern über ihr, also über bestimmte Erlebnisse schreiben lässt. Und ich denke, das sind Geschichten, die wir brauchen.
Ich danke dir. Dieser Wunsch, dass noch mehr migrantische Stimmen in die Kurzprosa-Richtung gehen und uns da neue Geschichten vermitteln, dem kann ich mich nur anschließen. Also das wäre sehr schön, weil ich glaube wirklich, dass das für alle sehr gewinnbringend wäre. Ebenso gewinnbringend war das Gespräch mit dir für mich. Ich danke dir sehr und wünsche dir alles Gute.
Ich danke aber auch für die Einladung und für die Geduld, mir zuzuhören.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.